Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Johannes Kleske. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Johannes heute da ist. Schöne Grüße aus dem Hafen Berlins, Rostock City.
Ja, schön hier zu sein an diesem Lieblingsmoment aller Worker, der Freitagnachmittag. Zeit der Aufnahme.
Und du bist in der Hauptstadt, ne?
Ich bin in der Hauptstadt, im wahrscheinlich Top 3 der bekanntesten Nachbarschaften oder Viertel Deutschlands, dem Prenzlauer Berg.
Den ja auch Max Herre besungen hatte, ne?
Auf jeden Fall. Und wie so häufig, wenn man mit so einem, man hört dann sowas und denkt so, nee, er meint nicht mich. Nee, er meint auf jeden Fall nicht mich. ich weiß nicht, wer in letzter Zeit, es gab dieses schöne Buch Perfection, wo jemand einen Roman geschrieben hat über so ein Expert-Couple, was irgendwie in Berlin ein paar Jahre lebt. Und ist so prägnant beschrieben, dass du die ganze, also auch mit den ganzen Orten und dem ganzen Lebensgefühl und so, dass du mir die ganze Zeit, oh mein Gott, er meint nicht mich. Wir kennen uns gar nicht, er kann gar nicht. Das ist sehr, sehr lustig zu lesen als Mensch in Berlin, der auch noch ein bisschen was mit Medien und so weiter zu tun hat und
klassisch
Kaffee trinkt und
ich habe ja auch die ganze die letzten 12 Jahre Gentrifizierung Prenzlauer Berg miterlebt, weil mein Bruder ja da wohnt. Der ist da hingezogen in eine riesengroße Wohnung, als das echt nicht teuer war, als noch Wohnraum auch da war. Und dann hat man halt gesagt, ja, ich halt entweder Friedrichshain oder Prenzlauer Berg sind halt viele, die aus Rostock gekommen sind, sind immer so da. Und da war halt alles echt günstig und mittlerweile unfassbar unbezahlbar, ne?
Komplett. Und auch alles weg, so. Also es ist ja
doch gar nichts.
Wie so häufig so immer so, es ist ja einfach nicht so, dass du irgendwie alles nur teuer ist, sondern du findest ja auch einfach nichts mehr. Ja. Und also es ist herausfordernd. Deswegen, ich wohne auch im Gegensatz zu den allermeisten meiner Bekannten in Berlin einfach seit 13 Jahren in der gleichen Wohnung. Irgendwie die Vorstellung, hier jetzt irgendwie was anderes zu suchen oder sowas.
Es wird auch sehr viel teurer, ne? Auch wenn es Wenn man sich verkleinern würde, würde es trotzdem teurer sein, ne?
Auf jeden Fall.
So. Da sind wir schon bei dem Thema, wie geht man eigentlich mit Unsicherheit um?
Sehr schön, sehr schön.
Ja, Johannes, ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, kürzlich 12 geworden, die spricht das Intro ein und introduced die Gäste. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst.
Also ich denke ganz viel darüber nach, was genau eigentlich Zukunft ist. So, ne? Also wenn wir drüber nachdenken, was passiert morgen, was passiert nächste Woche, wann fahren wir in Urlaub, wann geht die Arbeit wieder los? Hier in Berlin sind noch Ferien. Da geht nächste Woche es wieder los. Ich glaube, das ist das, was viele junge Leute gerade beschäftigt. Dann passiert's wieder, der Moduswechsel. Wie fühlt sich das an? Wie denke ich darüber nach? Bin ich hoffnungsvoll? Habe ich eher Befürchtungen? Habe ich so ein mulmiges Gefühl im Bauch? Oh, wo kommt das her? Was beeinflusst das? Und was kann ich tun, um anders über die Zukunft nachzudenken? Also wenn ich vielleicht die Zukunft mir gerade vielleicht eher Angst macht oder ganz viel Unsicherheit macht, was kann ich denn machen, um da anders drüber nachzudenken und mich dem nicht so ausgeliefert zu fühlen, was dann irgendwie die Lehrer, die Professorinnen oder der Chef gerne von einem wollen, sondern wie kann ich einen anderen Bezug zu dem, was wir Zukunft nennen, aufbauen?
Das ist eigentlich schon crazy, oder? Dass einem etwas Angst machen kann, was es noch gar nicht gibt.
Total. Genau, also ich rede tatsächlich um direkt so zum Kern eigentlich von diesem immer zu kommen, wenn man die Frage stellt, was ist Zukunft? Und das ist ja also so eine Frage, die man sich gerne stellen kann. Was genau macht denn ein Zukunftsforscher, wenn qua Definition das Objekt seiner Forschung nie existiert, weil es ja immer noch in Zukunft erst kommt? Dann ist es geht's genau darum, dass die Zukunft sehr wohl existiert, und zwar als Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen hier und jetzt in unseren Köpfen. Und das können wir sehr gut untersuchen. Und das zeigt aber auch schon genau das, was du gerade sagst, sondern dass wir ganz viel Zeit damit verbringen, uns über etwas Gedanken zu machen, was noch nicht da ist. Und dass das eine ungemeine Wirkung auf uns hat. So, ne? Also ob wir nun ängstlich sind oder voller Vorfreude sind, es beeinflusst unseren emotionalen Zustand total. Und wir uns aber häufig gar nicht darüber so sehr bewusst sind, wo eigentlich die Emotionen gerade herkommen oder wie uns etwas, was noch nicht da ist, tatsächlich beeinflusst.
Und ich habe auch den Eindruck, dass wir, also die Erwartung, die wir an die Zukunft haben, die hat ja auch viel mit der Vergangenheit zu tun, die wir selbst erlebt haben, oder? Wenn das bisher alles gut ging, dann habe ich vielleicht auch den Optimismus, dass das auch weiterhin irgendwie gut laufen wird. Wenn ich schon viel Mist erlebt habe, dann denke ich mir, wer weiß, wie das wird, ne? Ist das so?
Ja, oder halt so, bisher lief es so gut, unwahrscheinlich, dass es so weitergeht. Jetzt muss es ja irgendwie mal schlechter werden oder sowas.
Das gibt's auch, ne?
Also, ich glaube, es ist ja total faszinierend, weil Menschen so total vom Typ her so unterschiedlich sind, so, ne? Es gibt so Leute, also dieses Optimismus-Pessimismus-Ding, so, ne? So die, egal was, wird schon werden, oder, aber wir können eh nichts machen, ist alles zum Untergang gescheit, vorherbestimmt. Ja. Wenn wenn es gut läuft, naja, es wird auf jeden Fall auch wieder schlechter. Freu dich nicht zu sehr daran, so, ne? Wer weiß, was als nächstes alles schief geht. Es hat so viel mit unserem Bezug, unserer Einstellung dazu zu tun und sehr, sehr wenig damit, wie die Zukunft tatsächlich wird.
Ja. Dann lass uns mal aufklären, wie du eigentlich zu diesem spannenden Thema gekommen bist. Hast du schon früher als Kind Jules Verne gelesen oder wie kommt das?
Ich habe als Kind nicht Jules Verne gelesen, sondern die Bibel.
Ich auch.
Übrigens. Ich komme aus einem sehr christlich-evangelikalen Kontext. Also da kann man natürlich auch gleich irgendwie ganze Fässer aufmachen. Der Zukunftsbezug im Christentum, so, ne, wo ja quasi dein ganzes Leben als Christ nur auf die Zukunft ausgerichtet ist. So, ne, also war ja, also gerade irgendwie, was irgendwie Augustinus im 5. Jahrhundert dann quasi als so die Ursünde und wir sind von Gott getrennt und wir müssen unser Leben so leben in Reue und Sünde, um dann auf die Vergebung zu hoffen, so dass wir dann nach dem Tod das gute Leben haben. So, ne? Also Wahnsinn, so von der Vorstellung her.
Ich verstehe es aber eher so, dass man das gute Leben in dem Moment haben kann, wo man Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind, wo man das einsieht und was aus diesem Fehler lernt. Also, aber das ist natürlich eine Frage, wie man das für sich interpretiert.
Beziehungsweise, ich glaube, das ist ja auch das, wo sich über die Jahrhunderte bis Jahrtausende einfach auch christliche Theologie verändert hat. So,
ja.
Also man kann auch, also gerade also die Dinge, die Jesus und so gesagt hat, ganz anders lesen, wenn man möchte. Mhm. Es ist nur die Prägung, ne, die halt gerade von der katholischen Kirche herkam, die halt über viele Jahrhunderte ganz stark dieses Bild geprägt hat, dass immer alles auf diesen Zeitpunkt in ferner Zukunft irgendwie, wenn die Offenbarung passiert und so weiter, kommt. Ja. Das war viel mehr, also das heißt, ich hatte schon ganz grundsätzlich immer so einen Zukunftsbezug, aber auch mich persönlich hat das einfach immer schon total fasziniert. Ich habe auch immer schon viel gelesen, bin ohne Fernseher aufgewachsen, habe viel Geschichten gelesen und dann landet man auch ganz schnell bei Science Fiction. Habe mich natürlich auch selbst irgendwie immer viel für Technologie interessiert, sehr früh angefangen mit irgendwie Computern rumzuspielen und die auseinanderzunehmen und in all diese Themen reinzugucken. Und für mich war das immer schon gerade, ich glaube auch gerade, weil so eine sehr, sag ich mal, dogmatische Alltagsreligion immer so sich ein bisschen anfühlt wie so, es schränkt einen ein, es macht sehr klare Regeln und ich vielmehr diesen Explorieren, diesen Entdeckergeist irgendwie in mir hatte. Und dann kann man das zum einen in Geschichten machen, aber halt auch in diesem technologischen Ding. Und guck mal, jetzt passiert das und hier kommt was Neues. Und wo führt das hin? Was geht da jetzt auf? Das war für mich schon immer sehr spannend.
Und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen, also in Frankfurt geboren, in Darmstadt zur Schule gegangen und studiert. Und genau.
In Darmstadt habe ich ja auch mal gelebt. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch hatten. Also ich kenne die Ecke.
Nee.
Aber kannst du denn auch Hessisch?
Ja, nur das, was ich irgendwie von Badesalz gelernt habe. Weil meine Eltern kommen auch beide nicht nicht gebürtig aus Hessen und haben deswegen zu Hause wurde immer irgendwie ganz normales Hochdeutsch gesprochen und dann, aber ich fand immer schon Dialekte einfach total faszinierend, so, ne, was irgendwie die Sprache so macht und dann irgendwie, ne, ich war so irgendwie im Gymnasium, als dann irgendwie die Badesalzplatten irgendwie alle rauskamen und irgendwie rauf und runter gehört. Und ich habe heute noch immer, dass mir zu jeder Situation irgend so ein Badesalzspruch einfällt und irgendwie ich irgendwie so ein Lied von denen singen kann oder so. Deswegen. Oder und dann irgendwie das zweite waren immer Asterix babbelt hessisch. Also ne, so Asterix auf hessisch, das ist so. Das was ja auch einfach von den Badesalzleuten gemacht wurde. Und deswegen ist das einfach so dieser. Da habe ich auch immer noch drei Zitate. Also, aber das ist alles, was ich tatsächlich an Originalhessisch nachmachen kann. Nie wirklich selbst gesprochen.
Ich habe ja zu meiner Darmstadt-Zeit, wollte ich ja ganz viel studieren und habe dann aber stattdessen ganz viel Musik gemacht.
Soll vorkommen.
Und ein Freund von mir, mit dem ich Musik gemacht habe, der kam dann aus der Nähe von Darmstadt. Und der hatte dann tatsächlich auch später ein Projekt mit, heißt der Gerd?
Ja.
Ich glaube, der eine von Badesalz heißt Gerd, oder? Mit dem hatte er dann nachher auch noch ein Projekt. So schloss sich dann am Ende der Kreis. Aber ich habe die Hessen immer als sehr gesellig und gemütlich und freundlich erlebt. Also das im Norden ist es ja alles ein bisschen kühler, also schon auch eine andere Freundlichkeit, ja nicht weniger, nur anders, erstmal auf Distanz und wir gucken uns den erstmal an. Und dann könnte es sehr, sehr gut auch was Ernstes werden, aber das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Ja, und dann, wie hast du deinen Weg dann so gefunden Richtung Arbeitswelt?
Ich habe dann erstmal, Abi in Darmstadt gemacht, dann erstmal tatsächlich so ein bisschen nicht gewusst, wie es weitergeht. Also, ne, weil irgendwie, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen zu studieren, weil das irgendwie nicht mein Ding war, mir so Dinge reinzupauken. Also, ne, ich funktioniere komplett über Begeisterung. So, ne, wenn du mir ein Thema gibst, wo ich denke, oh, das ist spannend, dann kann ich mich da voll reingraben und dann ist das nicht irgendwie Lernen oder sowas. Ne? Und ich hatte aber das nie so richtig was gefunden, wo ich dachte, da gebe ich mich jetzt rein.
Aber dazu, Johannes, muss ich gerade mal sagen, es ist ja auch wirklich in der Schule oder teilweise in der Uni auch mal so gewesen und ist bei meinen Kids auch noch so, es ist gefühlt etwas Fertiges, was du nur noch in den Kopf reinhämmern musst. Und wenn wir uns jetzt einem Thema nähern, ob das jetzt im Podcast ist oder du als Zukunftsmensch, dann graben wir uns da rein. Im Hip-Hop hätten wir gesagt, wir diggen.
Straight digging.
Ja, und wir explorieren, wie du sagst. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht so, da ist der fertige Stoff, der steht auf Seite 13 bis 20. Und das muss jetzt genau in meinen Kopf, sondern wir gucken mal, wohin uns das bringt. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, ne?
Ja, und vor allem, also immer ohne diese, okay, wozu? So, ich habe auch kein Problem, mir Zeug drauf zu schaffen, wenn ich verstehe, okay, das ermöglicht mir aber dann das und das.
Ja.
Und ich glaube, also ich war immer in den Fächern gut, wo die Lehrerin oder der Lehrer mir ihr eigenes Interesse an dem Stoff vermitteln konnte. So, und das war, also ich weiß, so Geschichte war, es ist einer meiner Lieblingsfächer gewesen, weil einfach so, was passiert da und guck mal hier und dann versteht man Zusammenhänge und plötzlich so, ah, krass, und da war das schon mal so und da kommt es her. Jetzt verstehe ich den Part viel besser so, ne? Oder auch so Biologie oder sowas, ne? So Mathe war dann immer so, ne? Und dann halt sowas wie, also damals sowas wie Sprachen, wo es einfach Pauken war, so boah, ganz schwierig. Ich wäre tatsächlich in der siebten Klasse wegen Französisch und Englisch sitzen geblieben. Und dann gab es aber irgendwie einen Fehler in der Konferenz und dann haben sie mich irgendwie, die eine gemeint, so, okay, pass auf, irgendwie, ich irgendwie versetz dich. Und habe dann später Englisch-Leistungskurs gemacht. So, ne, weil in der Zwischenzeit einfach so viel spannende Dinge, auch durch das Internet, was dann irgendwie aufkam, ich Zugang zu spannenden Texten hatten auf Englisch und es fing dann an, man konnte Filme auf Englisch gucken und man hatte plötzlich eine ganz andere Welt ist aufgegangen.
Im Kontext, ne?
Viel mehr spannende Sachen, wo du denkst, oh, das ist alles viel weiter, als was ich irgendwie in deutschen Magazinen lese. Und plötzlich hatte ich eine massive Motivation, irgendwie Englisch zu lernen, bis dann irgendwie ich einen Lehrer als irgendwie im Leistungskurs hatte, der totaler Shakespeare-Fan war und der es wirklich geschafft hat, uns wirklich für den Stoff zu begeistern. So, ne? Und dann, und seitdem ist halt irgendwie, so denke ich halt zur Hälfte auf Englisch. Und das ist immer wieder faszinierend, wie das dann so passiert, ja.
Kann ich total nachvollziehen. Ich habe Französisch auch über französischen Rap gelernt, weil wir dann die Texte lesen und halbwegs auch verstehen wollten, worum geht's denn da eigentlich? Und dann haben wir auch verstanden, was NTM heißt.
Ich musste auch sofort an NTM denken.
Das wussten wir ja vorher nicht. Ach, oder Englisch. Dann später, wenn du dann so ein Wired-Magazin in der Hand hast und dann habe ich irgendwie gelesen, wie irgendwelche Leute aus Südkorea Ballons hochschicken, selbstgebastelter Flyer, die dann nach Nordkorea über den Wind, also rüberwehen, damit die dann mal was mitbekommen. Solche Artikel dann zu lesen, dann geht's mit einmal gar nicht mehr um Englisch, ne?
Ja.
Das ist dann nur noch die Brücke, über die du gehst.
Genau. Genau. Und das war, das waren, glaube ich, deswegen meine ich für mich immer so, ich brauchte immer diesen Bezug so, ne? Deswegen, ich habe auch dann Gemeinschaftskunde-Leistungskurs gemacht, weil mich Politik dann irgendwie einfach immer schon interessiert hat, weil es einfach direkt was mit uns zu tun hatte. Und dann war irgendwann, kam ein Freund zu mir, meinte, ey, ich glaube, ich habe deinen Studiengang gefunden. Und er meinte, guck mal, hier an der, an der Hochschule Darmstadt gibt's einen neuen Studiengang, der heißt Mediasystemdesign, aber der ist vor allem Design, Wirtschaft und Informatik in einem Studiengang. Und nicht so,
cool.
That's my shit. So, ne? Das ist so extrem breit, relativ flach, vor allem mit dem Ziel, dass man sich in all diesen drei Bereichen so auskennt, die Sprache spricht, dass man nur mit den Leuten kommunizieren kann. Und das war dann für mich, wo ich merkte, so, okay, cool, da kann ich reingehen, da habe ich das Gefühl, da kann ich mithalten, so, das ist nicht nur ein irgendwie draufpauken. So, im Nachhinein war es einfach auch ein sehr schlechter Studiengang. Also so so SAP-Vorlesungen und so weiter und dachte so, okay, das braucht wirklich keiner. Aber mir hat es enorm geholfen, in so eine Struktur reinzukommen. Und ich habe dann, ich glaube 2005, meine Diplomarbeit geschrieben. Und ich hatte, was für mich ganz wichtig war, ich hatte dann durch diese ganze Beschäftigung mit irgendwie Internet und Computer und ich war früh in dieser Demoszene in Deutschland unterwegs. Also kennt vielleicht so ein paar Leute noch, so man hat früher so so kleine Demos programmiert, ne, so Grafik, Animation und so weiter, um das war so die Programmierwettbewerbe von damals. Und da gab's dann so auch so Disk-Magazine, also so wo, also wirklich so digitale Magazine, die auf Disketten rumgeschickt wurden, und ich war irgendwie Redakteur von so einem Disk-Magazin und so, und dann habe dann sehr früh angefangen zu bloggen. Also ich habe, glaube ich, mein erstes Blog so 2001 angefangen.
So habe ich dich auch, glaube ich, das erste Mal irgendwie mitbekommen, auch auf Twitter dann und so, logischerweise.
Genau, das war dann so 2007, 2008, aber ich war sehr früh schon da reingekommen und habe dann tatsächlich meine Diplomarbeit 2005 über: Was wäre denn, wenn man diese Blogs und Wikis in der unternehmensinternen Kommunikation verwenden könnte? Ja, das ist dann so 2 Jahre später, sind dann alle so Enterprise 2.0 und das ist jetzt, wie irgendwie das Intranet aussieht und so weiter. Und das war so für mich dann der Start irgendwie immer. Und ich war immer schon so, nur die, also mein Studium war immer so ein Ermöglichmacher, sich auf einer offiziellen Ebene mit Themen zu beschäftigen, die ich persönlich total spannend fand. So, ja, und dann danach erstmal irgendwie professionell gebloggt und irgendwie ein frühes Produktivitätsblog irgendwie für geschrieben und solche Sachen gemacht.
Wo stehen wir denn heute, was Blogs angeht? Man könnte ja leichtfertig sagen, Blogs sind tot. Gibt's die noch so ein bisschen? Ich habe übrigens gestern gerade einen Blog geschrieben, also auf meiner Seite einfach. Aber sonst kriegt man nicht mehr so viel mit, ne? Das hat sich sehr stark verlagert zu LinkedIn und Co. Oder wie siehst du das?
Also ich würde dir sagen, also wenn es sowas wie einen offiziellen Nachfolger von Blogs gibt, sind das auf jeden Fall die Newsletter. Das ist, glaube ich, es ist für mich so am nächsten dran. Es war auf jeden Fall so, ne, dann irgendwie 2007 kam Twitter, was ja eigentlich dieses Microblogging irgendwie vom ursprünglichen Begriff her war. Und das war eigentlich so, ja, es war so ein bisschen der Anfang vom Ende, so, ne, dass man dann irgendwie, weil es einfach viel schneller war, irgendwie viel mehr Austausch war. Ich glaube, es gibt immer wieder diesen Versuch, es wieder zu beleben. Ich bin immer sehr vorsichtig mit allem, was versucht, etwas Altes wieder nach vorne zu holen, weil ich immer denke, so, wir haben in der Zwischenzeit so viel Erfahrung gemacht, Dinge haben sich so verändert, wir müssen eher so es für heute neu erfinden, so ungefähr, ne, zu sagen, hey, was war denn damals für uns das Ding mit Blogs? Was könnte das heute sein? So, ne, was eine ähnliche Funktion macht, aber trotzdem versteht, dass da 20 Jahre dazwischen liegen, so ungefähr. Und ich glaube, so ein Newsletter geht am ehesten in die Richtung.
Ja, aber beim Newsletter fehlt der Dialog in den Kommentaren, ne? Also da siehst du ja einfach gar nicht, was da dazu jetzt passiert. Und das fand ich immer das Schöne bei den Blogs. Es gab ja auch den Google Reader damals. Da hat man sich dann so ein Verzeichnis angelegt und ist dann den Blogs gefolgt und den Bloggern und ist dann da reingegangen und hast es schon gesehen und hat dann noch einen Kommentar geschrieben oder gelesen, was andere dazu sagen. Dazu kam man wieder auf andere Blogs. Das war schon interessant, auch zu schauen, wie Leute sich mit Themen beschäftigen, ohne Anspruch auf Perfektion. Einfach aus einer intrinsischen Motivation heraus Und das fand ich sehr schön. Und da habe ich auch wirklich größtenteils nur sehr offene, interessante Menschen kennengelernt, muss ich sagen.
Ja, ich sage immer, ich verdanke dem alles, was meine Arbeit und meine Karriere angeht. Weil mein ganzes Netzwerk hat in der Zeit angefangen, irgendwie, es hat damit angefangen, dass man einfach Dinge ins Internet geschrieben hat und andere Menschen das gelesen haben, darauf geantwortet haben, eigene Gedanken auf ihrem Blog dazu geschrieben haben, dann hat man darauf wieder reagiert und so. Ja, man hatte wirklich so diesen Szenius, ne, also dieses so als ganze Szene hat man das, und dann hat man sich am Wochenende irgendwie auf den Barcamps getroffen und hat da nahtlos weitergemacht, so hat direkt gesagt, hey, du hast doch letzte Woche den Artikel geschrieben, du, lass uns doch mal darüber diskutieren, wie könnte das gemeinsam aussehen, und dann hat man das wiederum irgendwie auf einem Blogartikel festgehalten und so weiter. Ne? Und deswegen sage ich so, sowohl vom Denken her als auch von den Leuten her ist das die Basis meines ganzen Schaffens. So, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich damals das nicht gehabt hätte.
Und ich finde, das hatte sehr viel von Demokratie, ne? Wir haben über ganz viele Perspektiven haben wir einen Eindruck bekommen. Wir haben auch unseren Senf dazu gegeben. Und heute sind wir gefühlt in tausenden kleinen Filterbubbles, die aber alle geschlossen sind, mehr oder weniger, ne? Und damals hatte ich zumindest den Eindruck, du hast mehr entdeckt auch. Du bist da nochmal hin, dann warst du irgendwie, ich war auch mal 2-3 Jahre Daddy-Blogger, weil ich dann irgendwie darüber geschrieben habe, dass ich Vater wurde. Dann habe ich wieder so da Leute kennengelernt. Es gab ja sogar das Men's Health Dad Magazin, wo nur Blogger dann Artikel geschrieben haben. Also das war crazy, wo man dann so hinkam. Es war gefühlt ein bisschen offener, aber
ja,
jedenfalls hat das irgendwie mehr die Demokratie gefördert, so fand ich.
Ja, ich glaube, ich würde im Nachhinein schon sagen, wenn man so nochmal so zurückguckt, merkt man auch, wer alles nicht dabei war, ne? Und wie es dann doch schon viel eine homogene Szene war, die halt auch eine Technikaffinität hatte und so, weil die Tools bei weitem nicht so zugänglich waren wie heute. So bei allem, ich bin so bei allem sehr, sehr, sehr berechtigten Kritik an Substack und deren Gründern und Verhaltensweisen, ich sehe trotzdem eine viel größere Vielfalt an Stimmen auf Substack, als ich sie jemals in der irgendwie 2010er Blog oder 2005 bis 2010er Blogosphäre irgendwie gesehen habe. Aber das sind einfach so Entwicklungen, so. Und da bin ich auch sehr vorsichtig, dann irgendwie immer aus dem Blick nach hinten irgendwie dann zu sagen, ja, aber schwierig, sondern so, nee, es ist einfach die Entwicklung. Wichtig ist, dass wir heute nicht die gleichen Fehler machen und dann oder das einfach wiederholen und dann denken, so läuft doch gut, aber viele Stimmen kommen nicht vor. Ich glaube aber auch, dass das heute sich definitiv weiterentwickelt hat.
Wie sah denn dein weiterer Weg aus?
Genau, ich habe dann nach dem Diplom wie gesagt erstmal so sehr selbstständig gearbeitet und bin dann von der Digitalagentur Razorfish in Frankfurt angesprochen worden. Sie bräuchten jemanden, der sich mit Communities auskennt. Das war 2006, 2007. Da sagte noch niemand Social Media, da nannten wir das noch Social Software. Genau, und dann dachte ich so, okay, cool, irgendwie ein bisschen Festanstellung, ist auch mal nicht verkehrt, habe ich noch nicht gemacht, kann mal gucken, was wir da lernen. Und war dann 3 Jahre bei Razorfish in Frankfurt, erst als Informationsarchitekt, dann wirklich so als Stratege und mit dem Spezialgebiet Social Media. Hab da irgendwie meinen langen Weggefährten Gerald Hensel getroffen, mit dem zusammen ich dann dort so den Social Media Bereich oder die Social Media Strategie aufgebaut habe. Ich erinnere mich immer noch an so diese ersten Kreativmeetings, wo wir irgendwie Facebook vorgestellt haben und die Leute alle so, verstehe ich nicht, wer braucht denn sowas? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Genau, das war quasi so diese Entwicklung, so in diesem digitalen Marketing-Kontext.
Gerald war ja hier auch schon im Podcast.
Ja.
Übrigens.
Davon ging ich aus.
Ich muss mal kurz nachschauen für die in der 178. Das war auch eine sehr schöne Folge. Da haben wir natürlich auch über Hate Aid gesprochen.
Ja, also ein super Ding. Ich freue mich, dass ich quasi bis heute noch und vor allem auch heute mehr denn je irgendwie mit Gerald irgendwie zusammenarbeite oder kollaboriere bei Themen.
Auch ein toller Newsletter, ne? Also ihr schreibt ja mehrere, aber
genau.
Lohnt sich auch.
Genau, auch so jemand, der sich immer darüber Gedanken gemacht hat, so, ne, der immer irgendwie wieder geguckt hat, so, wie kann das funktionieren, irgendwie alles ausprobieren, gucken, wo kann man Dinge reinschreiben. Auch jemand, der einfach, also wo wir uns, glaube ich, immer auch drüber connected haben, von purer Neugier getrieben ist, sondern sich alles angucken, alles ausprobieren, so Generalist im Sinne von alles ist interessant. So, das war für mich auch immer das, was mich getrieben hat, und das war dann auch der Punkt. So 2010 dann so langsam festgestellt, ich habe so eine Philosophie, dass man irgendwie so 2 Jahre bei einem Unternehmen ist cool und danach muss man sehr genau gucken, lerne ich noch was Neues, entwickle ich mich weiter oder ruhe ich mich so ein bisschen aus. Bei mir war es so, nach irgendwie 2 Jahren bei Razorfish lief das gerade alles so los mit dem Social-Media-Zeug und der Strategieberatung. Und dachte, hey, okay, cool, da geht noch was. Aber nach so 3 Jahren merkte ich, okay, jetzt ist irgendwie die Pionierarbeit ist gemacht. Und das ist für mich eigentlich immer so, ich bin jemand, der gerne Dinge startet, aber nicht sehr gut ist, dann sie einfach sehr lange zu verwalten und irgendwie langsam weiter sich entwickeln zu lassen. Und gleichzeitig wurde Razorfish irgendwie verkauft zu dem Zeitpunkt. Das gehörte vorher irgendwie mal Microsoft. Microsoft hatte so eine ganze Group gekauft, da war Razorfish mit dabei und Microsoft wusste nie so richtig, was sie mit dieser zweitgrößten Digitalagentur der Welt anfangen sollten. Dann haben sie es aber irgendwann an Publicis verkauft, irgendwie, die sehr genau wussten, was sie mit einer Digitalagentur anzufangen haben, als große irgendwie Marketinggruppe. Und dann wurden sehr schnell die Daumenschrauben angezogen und dachte, okay, guter Zeitpunkt. Und dann hatte ich tatsächlich 2 Freunde, die ich aus diesem ganzen Barcamp, Blogging und so weiter kannte, die auch gerade irgendwie unterwegs waren. Die waren tatsächlich irgendwie 2010, glaube ich, bei der South by Southwest und waren so, ey, alle machen ihr eigenes Ding, müssten eigentlich auch unser eigenes Ding machen. Dann irgendwie kommen nicht immer nur die Chefs und wollen irgendwelche Awards gewinnen und so weiter. Und dann haben sie mich quasi angerufen und meinten, hast du nicht Bock, wir wollen irgendwas gründen. Und ich so, ja, guter Zeitpunkt. So, ne? Und dann haben wir im Herbst 2010 Third Wave gegründet. Weniger, weil wir dachten, oh, da ist eine Marktlücke oder hier ist genau das, was wir machen wollen, sondern mehr aus so einem, wir wissen ziemlich genau, was wir nicht machen wollen, nämlich das, was wir vorher gemacht haben. Und lass uns mal rausfinden, so, ne? Also wirklich auch mehr wie so eine Plattform für unsere Interessen und Dinge zu tun. Und haben dann zum Beispiel irgendwie als eine der ersten Sachen eine große Konferenz in Berlin zu Zukunft der Städten und Daten in der Stadt gemacht. Cognitive Cities hieß die. Ist also ganz smarte Business-Entscheidung, so das erste halbe Jahr damit zu verbringen, eine Konferenz zu organisieren, die viel Aufmerksamkeit bringt, aber keinerlei Business. Das war richtig schlau. Aber das sind die Dinge, die man halt so lernt, so, ne, als junge Unternehmer.
Und kommt ja auf den Namen Third Wave?
Third Wave kommt tatsächlich aus der Kaffeekultur. Ne? Also es gibt so in der Kaffeekultur gibt es so, man sagt so, die erste Welle, das war so Milliliter Filtertüten, so, ne, also so irgendwie das plötzlich Kaffee für jeden verfügbar. Dann gab es so eine zweite Welle, ich nenne das immer so die Starbucksisierung, Double Shot, Frappuccino, Extra, bla, irgendwas alles. Und dann die dritte Welle war so die Rückbesinnung zum Kern, zum Handwerk, beste Bohnen, genau wissen, wo die angebaut wurden, Röstmaschinen, die perfekt eingestellt sind und genau austariert sind und wo wirklich so das gute Handwerk gezählt hat. Und das war für uns so die Inspiration, gesagt, so, hey, so wollen wir Strategie machen. So, ne, weg von den Hypes, weg von den Trends, hin zu dem, was ist nachhaltig, was ist Qualität, was trägt auch über die Dauer. Und daher kam der Name Third Wave. Später dann, also, oder dann irgendwie, als wir den Namen mal hatten, Stück für Stück herausgefunden, dass es in ganz vielen Kontexten Third Waves gibt. Also es gibt Third Wave Feminism und verschiedenes anderes. Es meint immer diese Rückbesinnung auf das Eigentliche. Und deswegen hat der Name für uns nach wie immer sehr gut gepasst. Ja.
Finde ich gut. Schlüssig.
Genau. Genau, und dann sind wir, also, und dann, für uns war es immer total spannend, also irgendwie der dritte ist so nach 2 Jahren raus und dann irgendwie Igor Schwarzmann ist der andere, mit dem habe ich das dann wirklich jetzt sehr lange zusammen gemacht. Und für uns war immer das Ding, einfach diese Weiterentwicklung, immer wieder zu fragen, wie kann es noch besser funktionieren? Und so sind wir, ne, von Social Media Strategie über digitale Transformation irgendwann in diesem ganzen Feld von Strategic Design, Trendforschung, Zukunftsforschung, Foresight gelandet und haben das dann die letzten Jahre gemacht und einfach super viel unterschiedlichste Projekte für sehr viel Firmen gemacht. Wir hatten zwischendurch mal Praktikanten oder auch irgendwie Trainees, aber haben eigentlich die Hauptzeit immer zu zweit das gemacht. Und es war total, ist total faszinierend, einfach so über einen langen Zeitpunkt so eine Firma zu haben, die auf dem konstanten Dialog irgendwie basiert. So dieses immer so, ey, hast du das gesehen? Ah, spannend, was denkst du darüber? Ah, ich finde das spannend. Ah, könnte man das so, sich ganze Zeit immer wieder so das weiterzudenken. So hat sich das immer wieder entwickelt. Das, im Nachhinein ist es ganz lustig, weil so eine ständige Weiterentwicklung auch so eine, ist businessmäßig nicht schlau. Die Kunden immer so, ich verstehe nicht ganz, was ihr macht, aber es klingt irgendwie interessant. Und ja, okay, wir machen so und so. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja, nee, das machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt was anderes. Für uns war es immer so ein bisschen so, ne, die eine Regel war immer so, wenn wir ein Jahr zurückgucken und feststellen, wir machen immer noch genau das Gleiche wie vor einem Jahr, dann haben wir ein Problem, so, ne, dann entwickeln wir uns nicht wirklich weiter. Und ja. Das hat aber einfach total Spaß gemacht, ja. Und das haben wir bis Oktober 2022 haben wir das gemacht und dann haben wir den Laden verkauft.
Es gibt ja viele, die sich das auf die Fahnen schreiben. Future dies, Future das, Zukunftsforschung, da gibt es verschiedene Begriffe, du kennst sie wahrscheinlich alle. Da gibt es bestimmt auch viele, die eine Richtung einschlagen, die dir nicht unbedingt gefällt, die diesen Hype auch irgendwie mitnehmen wollen und auf Bühnen rennen und es bei LinkedIn reinschreiben. Wo platzt dir der Kragen? Was geht gar nicht?
Ich glaube, das, wo ich immer ein bisschen allergisch drauf reagiere, ist, wenn jemand sagt, so wird die Zukunft. Mhm. So wird's kommen. Das wird sein. In 5 Jahren wird es so und so aussehen. Oder dass diese Zukunft ist unausweichlich. Das ist für mich immer ganz schlimm, weil A, es nie stimmt. Es ist einfach immer nicht wahr, weil selbst wenn es irgendwann so kommen sollte, zum Zeitpunkt, wann diese Aussage getroffen wurde, ist es unmöglich, sie glaubhaft wirklich zu treffen. So, ja, weil wir können die Zukunft nicht vorhersagen. So, sonst wären ein paar, würde es für Leute, die das irgendwie perfekt können, ganz anders aussehen. So, ja. Ne, die Welt ist viel zu komplex und volatil, um mit Sicherheit Dinge vorhersagen zu können. Und deswegen ist es halt schlicht und ergreifend gelogen, zu sagen, es kommt so. Mein Problem damit ist aber vor allem, dass es immer suggeriert, es gibt weniger Alternativen oder Möglichkeiten, als tatsächlich da sind. Mhm. Also es werden einfach Wege zugemacht. So. Und mein Ziel ist es immer, Hürden wegzunehmen und mehr Alternativen aufzumachen, damit gerade auch zukünftige Generationen noch selbst Entscheidungen treffen können. So, ne, wenn wir jetzt gerade die Klimakrise nicht ernst machen, dann wird das die Möglichkeiten unserer Kinder, sich selbst zu entfalten, massiv einschränken. So, ne? Und das ist für mich so ein Part, der mir total wichtig ist. So, ne? Irgendwie, dass wir selbst, also Freiheit heißt ja auch, Entscheidungen treffen zu können, so selbst seinen Weg zu bestimmen. Wenn aber Wege wegfallen, dann schränkt das genau diese Freiheit ein. Und das finde ich deswegen so schwierig, wenn sich Leute auf eine Bühne oder in einen Report irgendwie stellen oder in einen Report Dinge reinschreiben mit so wird's. Da bin ich dann so, wait.
Das ist ja ein Geschäftsmodell, ne? Ich sag euch, wie die Zukunft wird, deswegen haltet ihr euch besser an mich und arbeitet mit mir, ne?
So, das ist das Geschäftsmodell von so Sam Altman. Ne, das ist das, wie er sein Geld verdient. Er erzählt der Welt, AGI, Artificial General Intelligence, ist quasi morgen da. Und deswegen müsst ihr jetzt nochmal richtig viel Geld in mich investieren oder in OpenAI investieren. Und dann seid ihr dabei, wenn es richtig abgeht, dann könnt ihr davon profitieren. So, ne? Und das ist, genau, das ist das Ding. So, es steckt eigentlich immer in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell dahinter. Und deswegen ist es so spannend, genau das wiederum dann auseinanderzunehmen und zu gucken, was genau steckt denn an Interessen dahinter? Warum erzählt eine Person diese Dinge von einer Bühne oder in einem Interview? Was ist die Agenda dahinter? Ja. Und was lerne ich da draus? Über das, was die Person denkt, über das, wo das Unternehmen hin will, über das, wie es sein Geld verdient, ne, über das, was diese Person annimmt, wie die Zukunft wird und deswegen versucht, sie zu beeinflussen.
Ich habe auch schon mit einigen Trendforschern hier sprechen können im Podcast und habe schon ein bisschen auch darüber gelernt, wie sie arbeiten. Ich habe verstanden, dass es auch immer darum geht zu schauen, wo Geld hingeht, wo viel Geld investiert wird, weil man daraus auch ein bisschen ablesen kann, wo Power reingeht, wo Bewegung ist. Mhm. Denn wir, wie du sagst, wir können das ja nicht vorhersehen, was morgen und übermorgen passiert.
Ja.
Aber zumindest gibt es ja irgendwie Bewegung, die du irgendwie analysierst. Oder vielleicht gibst du uns mal so einen Eindruck, wie du so versuchst, Zukünfte zu erahnen. Vielleicht ist das eine gute Formulierung.
Ja, zu erahnen, zu antizipieren.
Ja, antizipieren, okay.
Wobei mir es selten darum, also mir geht es darum, mehr zu antizipieren, welches Zukunftsbild hat ein Unternehmen oder eine Person vor Augen.
Ja.
Als zu sagen, das ist jetzt tatsächlich die Zukunft, weil, wie gesagt, das so nicht funktioniert. Weil je besser ich verstehe, welches Zukunftsbild ein Sam Altman, ein Mark Zuckerberg, ein von mir aus Friedrich Merz vor Augen hat, desto besser verstehe ich ihr Verhalten und kann ihr Verhalten wiederum antizipieren.
Ja.
Und kann vor allem auch selbst entscheiden, aber was ist denn eigentlich, also deckt sich das mit meinem Zukunftsbild oder auch mit meinen Werten? Möchte ich tatsächlich lieber ein anderes Zukunftsbild formulieren, was mehr in die Richtung geht, die ich mir wünsche, und das propagieren, weil das ganz selten passiert. Diese Geschichte quasi zu gucken, ne, wo geht das Geld hin, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also grundsätzlich ist ja erstmal total faszinierend, wie sehr unser aktuelles Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, auf der Zukunft basiert. Ne? Weil so die Grundidee ist, ich investiere heute Geld, und um in Zukunft Gewinne damit zu machen. Das setzt aber voraus, dass ich ja, um mein Geld nicht zu verlieren, eine Idee davon habe, wo es in Zukunft hingeht. Weil wenn ich ins Falsche setze, dann verliere ich mein Geld. So, ne? Und das heißt, ich habe zum einen ein klares Interesse daran, die Zukunft besser zu verstehen. Das ist quasi die Idee, ne, von professioneller Trendforschung. Wir sagen dir, wo es möglicherweise hingehen kann, damit du deine Entscheidung besser treffen kannst. Es ist aber auch die Motivation zu sagen, naja, wenn die Zukunft unsicher ist und offen ist, was können wir denn machen, damit sie ein bisschen sicherer wird? Wir einigen uns alle auf die gleiche Zukunft. Wenn alle sagen, KI ist die Zukunft und sich dementsprechend verhalten, dann ist die Chance relativ groß, dass das auch die Zukunft wird und wir alle aufs richtige Pferd gesetzt haben. So, ne? Und das spielt da so mit rein. Das heißt, wir haben so ein selbsterfüllende Prophezeiungssystem. Und das ist auch in der Trendforschung häufig ein Problem, weil es ist nicht immer ganz klar, was war zuerst da? Das Verhalten, wo dann jemand gekommen ist und gesagt hat, oh, hier verhalten sich Leute so, das ist ein Trend. Oder die Trendforschung gesagt hat, hier ist ein Trend und Leute so, oh, das ist ein Trend, da verhalten wir uns jetzt mal so. Und dann kam das Verhalten so, ne? Weil das ist ja, wir können da wirklich krass Einfluss drauf nehmen, durch die Geschichten, die wir erzählen, wie Menschen sich verhalten.
Das ist ja wieder mein Thema.
Wenn alle sagen, das ist jetzt das Ding. So, ne? Und deswegen ist es so faszinierend, immer wieder so einen Schritt zurückzumachen und gucken, was passiert hier eigentlich gerade so, ne? Und deswegen ist für mich zum Beispiel auch immer sehr interessant, Trends nicht isoliert zu betrachten, sondern immer zu gucken, was war denn vorher so, ne? Also wenn ich irgendwie einen Vortrag über Metaverse oder sowas halte, dann fange ich meistens so bei 1920 an, so, ne? Weil 1920 gab es eine Kurzgeschichte, in der das erste Mal eine Brille benutzt wurde, um in eine andere Welt zu schauen. Und da kam das erste Mal so diese Metapher oder diese Idee von, ne, wir können mit einer Brille in eine andere Welt reingucken, so, ne? Und dann gab es verschiedenste Entwicklungen dazwischen und dann, ne, von irgendwie den VR-Boom in den 80ern,
Second Life
irgendwie, wo alle mal irgendwelche Land hatten und so. Und da, und plötzlich sieht man dann so, ne, Wellen, die kommen und gehen, bestimmte Muster, die wiederkehren, und kann Sachen viel besser einordnen. Und dann ist plötzlich nicht so, wo kommt denn dieser Trend jetzt her? So, nee, der war lange unter der Oberfläche, dann kam er hoch, dann ging er wieder runter. Und schon hat man einen anderen Bezug dazu und kann anders einschätzen, ist das was Nachhaltiges? Ist das was, was irgendwie nur von einer bestimmten Industrie gerade gepusht wurde? Oder ist das sowieso nur eine Geschichte, die in den Medien existiert, aber eigentlich gar nicht wirklich nachhaltige Entwicklung klar macht?
Ist ja auch immer die Frage, wer erzählt die Geschichte und was ist das Motiv, warum die Geschichte so erzählt wird, ne? Das sehen wir in der Politik, das sehen wir natürlich auch bei Wirtschaftsbossen, das sehen wir manchmal auch bei selbsterklärten Influencern oder LinkedIn-Creatern. Die haben natürlich alle ihr Programm und dahin wird die Story natürlich dann auch erzählt. Was mich nochmal interessieren würde.
Und wenn du jetzt Story in die Kommentare schreibst, dann schicke ich dir mein Template für perfekte Story erzählen.
Ja, genau. Du hast auch gesagt, du hast dich auch für Geschichte immer schon interessiert, ne? In der Schulzeit schon. Ja. Wie viel können wir denn aus der Geschichte, aus dem, was vergangen ist, lernen über das, was noch passieren wird? Es heißt ja auch manchmal, Geschichte wiederholt sich. Was ist da dran?
Ich bin ja immer ein Freund von dem, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Ne? Ja,
also
genau.
Wir als irgendwie Hip-Hop-Menschen, die quasi im Hip-Hop groß geworden sind, ist es natürlich quasi die bessere Ausdrucksweise. Das Faszinierende ist ja, dass rein von dem, wie das im Kopf funktioniert, Vergangenheit und Zukunft mehr oder weniger das komplett Gleiche sind. Nämlich einfach Vorstellungen und Geschichten, die wir uns am Kopf haben. So, ne? Weil wir gucken auch, meine Vergangenheit, die ich dir gerade erzählt habe, ist ja nicht wirklich faktengetreu exakt meine Vergangenheit, sondern ich habe ganz viel ausgelassen, ich habe Dinge zusammengefasst, ich habe Dinge vielleicht ein bisschen schöner oder ein bisschen extremer dargestellt, so. Je nachdem, was gerade für unseren Kontext, in dem wir hier sind, relevant ist oder mir wichtig ist. So. Also genauso wie wir auch über die Zukunft reden, so, ne, über bestimmte Dinge, von denen wir wünschen, dass sie kommen, häufiger drüber reden, andere Dinge weglassen oder bestimmte Befürchtungen haben. Das finde ich immer ganz wichtig, so, ne. In unserem Kopf, auch von dem, ne, welche Areale da beteiligt sind, ist es sehr, sehr ähnlich, ob wir nun über die Vergangenheit oder über die Zukunft sprechen. Ich glaube, dass es, meine Beobachtung ist, dass es tatsächlich viel, viel schwieriger ist, aus der Vergangenheit zu lernen, weil sie halt nicht genauso ist und weil es der Gegenwart sich immer anders anfühlt, als man es im Rückblick auf so ein abstraktes Ding draufsetzt. So, ne? Also im Rückblick kann man immer, also ordnet man immer Dinge anders ein. So, ne? Ich gebe mal so ein schönes Beispiel für mich ist, der Gartner Hype Cycle ist so ein typisches Instrument, was gerne genommen wird, die großen Erwartungen, dann die großen Enttäuschungen und dann verstetigt sich das irgendwie. Und dann wird da versucht, ist es jetzt gerade an dem Punkt oder dem Punkt? Macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil solche Entwicklungen viel volatiler sind. Sie funktionieren immer nur in der Rückschau. So. Keiner kann dir sagen, wo genau Transformer-basierte große Sprachmodelle auf dem Gartner-Hype-Cycle gerade sind. So, das können wir vielleicht so in 10 Jahren. Ach, guck mal hier, 2025 im Herbst, da kippte das gerade so. Das ist so eine Story, die ja jetzt gerade so, ne, mit GPT-5 und so, die große Enttäuschung und jetzt doch alles nicht so krass wie erwartet. Kommt jetzt die große Ernüchterung. So.
Nee, die KI-Blase platzt die.
So. Genau, KI-Platz, was hier im Prinzip ist so, ja, es geht halt irgendwie erstmal in die Ernüchterung rein. Und das ist so ein typisches Ding, im Rückkehrschluss lässt sich das dann leicht analysieren. Ich finde gerade viel, viel...
Ist ja auch interessant, es kommen dann Medienschaffende und versuchen, diese Story zu erzählen, platzt die KI-Blase, weil sie genau wissen, das erzeugt Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass sie die Geschichte erzählen, beeinflussen sie auch wiederum, ne?
Exakt das, so. Ich habe diese Woche von mehreren völlig unterschiedlichen Quellen dieses Ding gehört, dass Manager einfach ihren Leuten jetzt sagen, bis Ende des Jahres 30% Ersparnis durch KI. Go.
Ja.
Und so, wie denn? Also, wo genau soll das denn passieren? Wo sind die Cases? Wo sind die Beispiele? Wo das genau passiert? Es ist einfach so, die Story wurde so heute, das macht Automatisierung, das macht irgendwie Effizienzgewinne. Die Story wurde so häufig wiederholt, dass jetzt einfach Manager hingehen und sagen, do it, ist mir egal wie, mach es. Und also, aber es funktioniert halt nicht. So, ne? Ja. Und dann wirklich, oder irgendwie jetzt die Agenturbosse sagen, so hier, der Kunde sagt 20% irgendwie effizienter, weil ihr könnt ja jetzt KI benutzen. So, ja, aber so einfach, so funktioniert das halt nicht. So, aber weil die Story die ganze Zeit erzählt wird, deswegen wird das jetzt einfach so erwartet. Und das zeigt halt diese Macht. Das zeigt diese Macht von diesen Geschichten, die sich wieder und wieder wiederholen, bis wir einfach selbstverständlich davon ausgehen, dass das so geht und nicht mehr verstehen, dass es nur eine Geschichte ist, die in keiner Weise irgendwie bewiesen ist oder sowas. Hm.
Welche Rolle spielt denn Optimismus für dich bei Zukunft? Also das ist ja die Frage, welche Ebene man jetzt einnimmt. Ne? Bleiben wir mal bei unserer individuellen Ebene.
Also wenn ich mich richtig erinnere, was die Forschung dazu angeht, dann ist es im Prinzip so, dass letztendlich die Optimisten den Vorteil haben, dass sie vom Mindset her eher glauben, okay, es wird besser und sich dementsprechend verhalten und das dann eher besser funktioniert. Also einfach sie ein glücklicheres Leben haben, weil sie merken, ey, man kann ja hier auch bestimmte Dinge tun. Ich bin tatsächlich von meinem eigenen Blickwinkel, also ich bin bestimmt ein Tick optimistischer als pessimistischer angelegt. Ich sage auch immer gerne, als Zukunftsforscher habe ich einfach so viele Worst-Case-Szenarien gesehen, die nicht Realität geworden sind. Ich habe so ein gewisses Grundvertrauen, dass es nicht so schlimm kommen muss, wie man sich häufig ausmalt. Mein Punkt ist aber immer, mein Ziel ist immer, wegzukommen von der Passivität, wegzukommen von dem, aber wir können nicht, weil das ist das, was beide, sag mal, Lager, Optimisten, Pessimisten ausmacht, ist, dass sie in ihrem Zukunftsverständnis deterministisch sind. Der Optimist sagt, egal was passiert, am Ende wird es schon gut gehen. Und der Pessimist sagt, egal was passiert, am Ende wird es richtig doof. Und es nimmt sie beide aus der Verantwortung raus. Und für mich geht es immer darum, egal, es könnte gut gehen, aber nur, wenn wir den Arsch hochkriegen. So, ne? So, wenn wir nichts tun, dann wird es auf jeden Fall richtig scheiße. Und das ist für mich, ne, das ist das, worum es für mich immer wieder geht. So, ne? Wie finden wir unsere Handlungsmöglichkeiten? Wo finden wir unsere Hebel, wo wir auch im Kleinen Dinge tun können, um es morgen ein Stück besser machen zu können, statt einfach so abzuwarten und das Gefühl zu haben, das machen eh die da oben, haben wir eh keinen Einfluss drauf. Wenn ich das schaffe, dann, das ist so der Kern meiner Mission, auch als Zukunftsforschender.
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal einen zweiten Podcast machen, Johannes. Ich hätte auf jeden Fall noch viele Fragen. Das nehmen wir gerne nochmal mit in die nächste Runde. Du machst ja selber auch einen Podcast, ne? Kannst du nochmal ein bisschen trommeln?
Jawohl, also ich mache tatsächlich einen Podcast regelmäßiger. Den mache ich zusammen mit meiner My Old Work-Wife Igor, mit dem ich, wie gesagt, 13 Jahre Third Wave zusammen gemacht habe. Mache ich Follow the Rabbit. Das ist ein Podcast, wo wir im Prinzip diesen Diskurs, den ich vorher meinte, der uns irgendwie 12, 13 Jahre lang getragen hat, einfach fortsetzen. Wir gucken uns Trends an, wir gucken uns kulturelle Phänomene an, einfach Entwicklung an, schauen, was liegt dahinter, sortieren die ein, gucken, worauf die einzahlen, was die tieferen Treiber und Kräfte sind, die diese Themen voranbringen, weil uns das einfach fasziniert. Und dann habe ich noch einen zweiten Podcast zusammen mit Jonas Drechsel, mit dem ich zusammen das Netzwerk für kritische Zukunftsforschung gegründet habe vor 2 Jahren, wo wir immer wieder so auch Events machen. Kritische Zukunftsforschung ist so das, was ich beschrieben habe, sondern sie fragt vor allem, wo kommen Zukünfte her, welche Agenda steht dahinter, diese Dinge zu analysieren. Da interviewen wir auch immer wieder Gäste und Gästinnen, die genau sich mit diesen Themen beschäftigen. Das machen wir so, wann immer es sich irgendwie ergibt. Genau, gerade habe ich noch mal mit 2 anderen Zukunftsforschenden, Trendforschenden angefangen, so ein Livestream zu machen, so Brownback-Lunch-mäßig, wo wir auch über solche Themen sprechen. Das heißt, ich bin einfach so, wo immer man gerne offen und interessiert über Zukünfte und Trendentwicklung diskutiert, und bin ich gerne dabei und freue mich auf den Austausch, weil das sind genau die Themen, die uns weiterbringen, da reinzugraben, das zu analysieren und besser zu verstehen, wie solche Muster sich entstehen und Dynamiken sich entwickeln. Uns immer wieder zu schauen, wo sind die Handlungsmöglichkeiten, wo können wir selbst was beitragen.
Cool. Tun wir alles in die Shownotes. Natürlich auch die Website. Ihr könnt Johannes auch als Speaker buchen oder auch als Berater. Also schaut euch das mal an. Johannes, schön, dass du da warst.
Freude.
Hast du abschließend noch ein Buch, das du empfehlen kannst, das dir gut gefallen hat?
Ein Buch ist eine ganz, ganz fiese Frage. Es gibt ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, das heißt The Long Run von Jonathan White. Das ist die Geschichte der Demokratie und ihr Bezug zur Zukunft. Ganz faszinierendes Buch, was wirklich auch so beschreibt, auch so die Anfänge der SPD vor 150 Jahren und so weiter, ne? Und welche Rolle die Zukunft dabei gespielt hat, dieses Erwarten einer besseren oder das Hinarbeiten auf eine bessere Zukunft und dieser Kampf zwischen einer weiten Vorausschau, wo man irgendwann mal hin will oder diesem, aber wir müssen jetzt auch was besser machen. Da habe ich wahnsinnig viel drüber gelernt, wie auch Demokratie. Wir haben vorhin schon gesagt, nur der Kapitalismus basiert auf Zukunftsbildern. Da habe ich nochmal gelernt, auch die Demokratie basiert ganz stark auf irgendwie Zukunftserwartungen, Zukunftshoffnung. Deswegen großer Tipp.
Cool. Vielen Dank dafür. Dir dann auch weiterhin alles Gute, bleib gesund und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung, war mir eine Freude.
Ciao.